Das hoffen die Brüder in den Übersetzerkabinen auch. Also, das Thema, das wir behandeln möchten, gemeinsam, diese Art zu lehren, gefiel Jehova. Was will uns dieser Artikel sagen? Auf der Seite 2 kriegen wir einen Hinweis. Es wird gezeigt, dass es darum geht, zu zeigen, wie Jehova sein Volk auf immer einfachere und klarere Weise belehrt. Wie tut er das? Nun, indem er den treuen und verständigen Sklaven hilft, die Lehrmethoden Jesu nachzuahmen. Und die Lehrmethoden Jesu waren genau das: klar, einfach und praktisch anwendbar. Und wir wollen im Verlauf dieses Artikels 3 Aspekte betrachten, in denen der treue und verständige Sklave genau diese Lehrmethoden Jesu nachahmt. Und zwar, indem er tiefe Wahrheiten allen zugänglich macht, durch eine einfache, klare Herangehensweise an biblische Erzählungen oder Berichte und durch eine einfache Herangehensweise an biblische Gleichnisse. Wenn ihr euch alle gut vorbereitet habt, dann wisst ihr, dass das auch die Unterthemen des Artikels sind. Das sind also 3 Aspekte, die zeigen, der treu und verständige Sklave ahmt Jesu Lehrmethoden nach. Beginnen wollen wir mit der Betrachtung des Anfangsbildes. Wir wollen uns also in die Situation hineinversetzen, die dort gezeigt werden soll. Und dazu schlagen wir Lukas 10 auf, lesen den Text, der das beschreibt, was hier gezeigt wird. Lukas 10, Vers 1 und dann 17 bis 21. Nach diesen Dingen bezeichnete der Herr 70 andere und sandte sie zu zweit vor sich her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst zu gehen im Begriff war. 17 bis 21. Dann kehrten die 70 mit Freuden zurück und sagten: Herr, selbst die Dämonen werden uns durch die Benutzung deines Namens unterworfen. Darauf sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz bereits aus dem Himmel gefallen. Seht, ich habe euch die Gewalt gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten, sowie über die ganze Macht des Feindes, und nichts wird euch irgendwie schaden. Dennoch, freut euch nicht darüber, dass euch die Geister unterworfen werden, sondern freut euch, weil eure Namen in den Himmeln eingeschrieben sind. Zu derselben Stunde frohlockte er im Heiligen Geist und sprach: Ich preise dich öffentlich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du diese Dinge vor Weisen und Intellektuellen sorgfältig verborgen und sie Unmündigen geoffenbart hast. Ja, o Vater, denn so zu tun ist vor dir wohlgefällig gewesen. Also was für eine Situation finden wir hier vor? Nun, das Bild beschreibt, wie Jesus, nachdem er die 70 ausgesandt hatte, jetzt ganz interessiert zuhört, als sie zurückkommen und berichten, mit welchem Erfolg sie den Auftrag ausführen konnten. Und das, obwohl mächtige Feinde ihnen im Weg standen. Sowohl sichtbare als auch unsichtbare. Und dann macht er die Aussage, die den Leittext bildet: Du hast diese Dinge vor Weisen und Intellektuellen sorgfältig verborgen und sie Unmündigen geoffenbart. Zum Absatz 2 haben wir die Frage, in welchem Sinne Jesu Jünger wie Kinder und Unmündige waren und warum konnten sie wichtige biblische Wahrheiten erfassen. Und diese Aussage Jesu war nicht herablassend gemeint, sondern vielmehr als ein Lob. Im Vergleich zu den Intellektuellen der damaligen Zeit, es waren ja die Schriftgelehrten und die Pharisäer, waren diese Jünger Jesu wie Kinder. Sie waren demütig und lernbereit. Und genau das sind die Voraussetzungen, um tiefe biblische Wahrheiten verstehen zu können. Demut und Lernbereitschaft. Und weil die Jünger diese Eigenschaften an den Tag legten, hat Jehova ihnen durch den Heiligen Geist geholfen, auch tiefe Wahrheiten zu verstehen, die anderen, die durch ihren eigenen Stolz oder durch Satan verblendet waren, verborgen blieben. Deswegen sollten auch wir heute demütig und lernbereit sein, weil Jehova auch heute nur demütigen und lernbereiten Menschen tiefe biblische Wahrheiten vermittelt. Und zwar durch seinen treuen und verständigen Sklaven. Und damit kommen wir zu den drei Aspekten, in denen der treue und verständige Sklave die Lehrmethoden Jesu nachahmt. Und zwar, der erste Aspekt ist, tiefe Wahrheiten werden allen zugänglich gemacht. Dafür finden wir unter diesem Unterthema drei Beispiele. Das erste ist, dass es den Wachturm in vereinfachter Sprache gibt. Das ist eine große Hilfe, nicht nur für Kinder, für die natürlich auch, aber auch für Erwachsene, die vielleicht mit dem Lesen oder mit dem Ausdrücken ihrer Gedanken Schwierigkeiten haben. Der Wachturm in vereinfachter Sprache hilft ihnen also, sich freimütig zu beteiligen und biblische Wahrheiten zu erkennen und zu verinnerlichen. Ein zweiter Aspekt, der zeigt, dass tiefe Wahrheiten allen zugänglich gemacht werden, ist die revidierte englische Ausgabe der Neuen Weltübersetzung. Hier sind die Schrifttexte viel kürzer wiedergegeben, dadurch ist der Sinn klarer geworden, leichter verständlich und natürlich liest sich das Ganze auch wesentlich angenehmer. Ein dritter Aspekt, der zeigt, dass tiefe Wahrheiten durch den Sklaven allen verständlich gemacht werden, hat damit zu tun, dass wir ganz generell ein verbessertes Verständnis biblischer Wahrheiten haben. Ein Beispiel wird im Absatz 6 angeführt. Da geht es um das Verständnis des treuen und verständigen Sklaven. Wir wissen, dass wir das früher anders verstanden haben. Heute wissen wir, dass Jesus mit diesem Gleichnis die leitende Körperschaft meinte. Dieses Verständnis, dass der treue Sklave die leitende Körperschaft ist, die Hausknechte sich aber zusammensetzen, sowohl aus Gesalbten als auch aus anderen Schafen, zeigt, dass wirklich allen, die die Voraussetzungen mitbringen, also Demut, Lernbereitschaft, tiefe Wahrheiten zugänglich gemacht werden und nicht nur einer besonderen Gruppe. Und das bringt uns zu dem zweiten Aspekt, in dem der treue und verständige Sklave die Lehrmethoden Jesu nachahmt, nämlich durch eine einfache, klare Herangehensweise an biblische Erzählungen. Wenn man schon etwas länger in der Wahrheit ist, wie wir sagen, dann wird man gesehen haben, dass es da in der Erklärung biblischer Berichte eine allmähliche Veränderung gegeben hat. In der Vergangenheit haben wir Bibelberichte oft mit der Methode erklärt, Vorbild, Gegenbild. Das heißt, die biblische Erzählung war das prophetische Vorbild und dann die Erfüllung davon in den verschiedenen Aspekten, das war das Gegenbild. Die Frage ist, gibt es für solch eine Herangehensweise eine biblische Grundlage? Ja, die gibt es. Sonst hätte man das ja auch nicht so gemacht. Lesen wir zunächst Matthäus 12, Vers 39 und 40, um zu sehen, dass Jesus selbst die Grundlage legt, mit dieser Methode an Bibelberichte heranzugehen, also mit der Vorbild-Gegenbild-Methode. Matthäus 12, Vers 39 und 40, da sagt er, eine böse und ehebrecherische Generation sucht fortwährend nach einem Zeichen. Doch wird ihr kein Zeichen gegeben werden, ausgenommen das Zeichen Jonas des Propheten. Denn gleich wie Jona 3 Tage und Nächte im Bauch des riesigen Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Also Jesus zieht einen Vergleich zwischen der Zeit, die Jona im Bauch des Fisches zugebracht hat, und sagt, das ist ein prophetisches Vorbild von der Zeit, die er selber im Grab zubringen würde. Das heißt also, diese Aussage Jesu macht eindeutig klar, es handelt sich hier um ein prophetisches Vorbild. Und die Bibel enthält noch mehr solcher prophetischer Bilder. Paulus gebraucht eine ganze Menge davon. Wenn er zum Beispiel auf das Verhältnis von Abraham zu Hagar und Sarah eingeht und zeigt, dass das ein Sinnbild dafür ist, wie Jehova auf der einen Seite zur Nation Israel stand und auf der anderen Seite zum himmlischen Teil seiner Organisation. Dann spricht er von der Stiftshütte, dem Tempel, dem Sühnetag, dem Hohen Priester und zeigt, dass all das ein Bild war von viel größeren Dingen im geistigen Bereich. Solch eine Herangehensweise an biblische Berichte ist definitiv glaubensstärkend und enthält auch viele faszinierende Details. Bedeutet das aber jetzt, dass jede Person, jedes Ereignis, jeder Gegenstand, von dem die Bibel irgendwo berichtet, ein Vorbild ist für irgendetwas, was dann im Gegenbild die Erfüllung bildet? Nun, früher haben wir das, wie gesagt, so gesehen und haben versucht, die Bibelberichte entsprechend zu deuten. Und das wird sehr schön deutlich, wenn man sich den Bericht über Naboth anschaut. Wir kennen den Bericht. Isabel hat die Dinge so gelenkt, dass Naboth widerrechtlich hingerichtet wurde, nur damit ihr Mann Ahab sich seinen Weingarten einverleiben konnte. Zu Absatz 9 finden wir die Frage, wie wurde dieser Bibelbericht über Naboth früher erklärt? Nun, 1932 wurde es als ein prophetisches Drama erklärt. Es wurde gesagt, Ahab und Isabel stellen Satan und seine Organisation dar. Naboth stand für Jesus und folglich war die Hinrichtung Naboths ein Vorbild für die Hinrichtung Jesu. 1961 dann eine andere Erklärung, Naboth würde die Gesalbten darstellen, Isabel die Christenheit, die Verfolgung Naboths, folglich die Verfolgung der Gesalbten durch die Christenheit in unserer Zeit. Sicherlich hat diese Erklärung glaubensstärkende Aspekte enthalten und hat auch die einzelnen Brüder gestärkt, treu zu bleiben. Aber sie hat auch gewisse Nachteile beinhaltet. Deswegen zu 10 die Frage, was hat dazu geführt, bestimmte Bibelberichte mit größerer Umsicht zu erklären und wohin hat sich heute der Schwerpunkt in unseren Veröffentlichungen verlagert? Nun, offensichtlich hat Jehova über die Zeit dem treuen und verständigen Sklaven geholfen, immer verständiger zu werden und auch an die Erklärung von Bibelberichten mit mehr Umsicht und mehr Verständnis heranzugehen. Das wiederum hat dazu geführt, dass man einen Bibelbericht nicht ohne weiteres als ein prophetisches Bild nimmt, wenn es dafür keine biblische Grundlage gibt. Außerdem hat man erkannt, dass einige der Erklärungen, die man in der Vergangenheit gegeben hat, entweder schwer zu verstehen waren, man konnte sich schwer daran erinnern, und mit der praktischen Anwendung war das auch nicht immer so einfach. Und, was eben noch bedenklicher ist, dass einige der moralischen Lehren einfach untergegangen sind. Deswegen konzentriert man sich heute in den Veröffentlichungen darauf, in der Regel die ganz einfachen, praktischen Lehren eines Berichts hervorzuheben. In Bezug auf Eigenschaften wie Glauben, wie Ausharren oder was unsere Einstellung zu gewissen Dingen angeht. Deswegen zu 11 die Frage, wie verstehen wir jetzt diesen Bericht über Naboth heute und warum lässt sich sein Beispiel auf uns alle anwenden, egal ob wir zu den Gesalbten gehören oder zu den anderen Schafen. Nun, die Anwendung heute ist wesentlich einfacher. Naboth starb nicht, weil er irgendein prophetisches Vorbild war, entweder von Jesus oder von den Gesalbten. Er starb ganz einfach, weil er ein völlig ergebener Diener Jehovas war, der keine Kompromisse einging. Das Bild auf der Seite 10 zeigt ja eine der Situationen, wo der Ahab zu ihm kommt und den Weingarten fordert und Naboth wehrt das ab. Und diese konsequente Abwehrhaltung ging so weit, dass er bereit war, sein Leben hinzugeben, um nicht ein scheinbar untergeordnetes Gesetz Jehovas zu brechen. Es ging ja schließlich nur um die Regelung von Erbangelegenheiten. Aber Naboth hat keine Ausrede gesucht. Er hat jetzt nicht gesagt, naja, wenn ich das Gesetz nicht so genau nehme, dann bleibe ich wenigstens am Leben und kann Jehova weiterhin dienen. Er war konsequent, hat die Gesetze Jehovas eingehalten und deswegen ist er gestorben. Und damit ist er uns allen ein gutes Beispiel. Denn Paulus sagt in 2. Timotheus 3, Vers 12, dass wir alle irgendwann einmal in solch eine Situation kommen mögen, je nachdem, wie die Umstände sich entwickeln. Lesen wir auch diesen Bibeltext zusammen. 2. Timotheus 3, Vers 12. Paulus sagt, tatsächlich werden alle, die in Gemeinschaft mit Christus Jesus in Gottergebenheit leben wollen, auch verfolgt werden. Also in der einen oder anderen Form wird auf uns alle Verfolgung zukommen. Und dann kommt es darauf an, kompromisslos zu sein wie Naboth, egal was das für uns bedeuten mag. Keine Ausreden suchen, sondern sich an das halten, was Jehova gegeben hat. Diese neue Erklärung, ganz einfach und praktisch anwendbar. Und zwar für alle von uns. Die B-Frage lautet zu diesem Absatz, warum wurde in den letzten Jahren in unseren Veröffentlichungen nur noch selten von Vorbildern und Gegenbildern gesprochen? Und da werden wir auf die Seiten 17 und 18 hingewiesen. Und zwar die Fragen von Lesern werden hier erwähnt. Hier wird auch dann noch einmal gezeigt, dass die Bibel durchaus von Personen berichtet, die Vorbilder von etwas Größerem waren. Es werden einige Beispiele angeführt, hier auf der Seite 17. Paulus, einige hatten wir ja schon erwähnt, erwähnt außerdem noch Melchisedek, der ein Vorbild von Jesus war, oder Jesaja und seine Söhne, zeigt oder ist ein Vorbild von Jesus und den Gesalbten. Der Punkt ist aber, wenn Paulus das sagt, dann sagt er das unter Inspiration. Er legt also nichts in die Bibel hinein, was Jehova nicht so erklärt haben wollte. Und das ist der Punkt. Wir als Menschen sind nicht inspiriert und wissen nicht, ist jetzt ein Bibelbericht als Vorbild zu sehen oder ist es einfach ein Bericht, der praktische Lehren enthält. Deswegen haben wir auf der Seite 18 eine schöne Grundsatzaussage. Unten auf der linken Seite, da steht, wo die Bibel lehrt, dass eine Person, ein Ereignis oder ein Gegenstand ein Bild für etwas anderes ist, akzeptieren wir das. Wo es jedoch keine eindeutige biblische Grundlage gibt, werden wir einer Person oder einem Bericht nicht voreilig eine gegenbildliche Anwendung zuweisen. Das ist die Grundsatzaussage. Und aus diesem Grund ist in den letzten Jahren in unseren Veröffentlichungen eben nicht mehr der Schwerpunkt auf der Herangehensweise Vorbild-Gegenbild, sondern ganz einfach geht es mehr um die praktischen Lehren. Machen wir weiter im Artikel. Zu Absatz 12a, wenn wir jetzt diese Erklärung aus den Fragen von Lesern im Sinn behalten, dann schließt sich natürlich diese Frage zu 12a ganz automatisch an. Was sollten wir in Bezug auf biblische Erzählungen nicht schlussfolgern? Wir sollten auch nicht schlussfolgern, dass es alles nur Berichte sind, aus denen wir praktische Lehren ableiten. Das wäre genauso falsch, als wenn wir in allen Berichten nach irgendwelchen prophetischen Vorbildern suchen würden. Warum kann der treue und verständige Sklave das jetzt in der richtigen Art und Weise erklären? Woher weiß er, wie die Bedeutung oder die Erklärung bestimmter Dinge zu verstehen ist? Die Fußnote zum Absatz 12 gibt uns darauf einen Hinweis. Sie macht deutlich, dass die Bibelschreiber inspiriert waren und dass der gleiche Heilige Geist, der die Bibelschreiber geleitet hat, auch das Volk Gottes heute anleitet und natürlich besonders den treuen und verständigen Sklaven und ihm damit hilft, die Dinge in der richtigen Art und Weise zu erklären. Das war der zweite Aspekt. Jesu Lehrmethoden nachahmen, einfach, klar, praktisch anwendbar. Die Erklärung von Bibelberichten. Jetzt kommen wir zu dem dritten Aspekt, wo der treue Sklave das macht, nämlich in der einfacheren Herangehensweise an Jesu Gleichnisse. Wir wissen, eine der beliebtesten Lehrmethoden Jesu waren die Gleichnisse. weil er dadurch mit Worten im Sinn der Zuhörer Bilder gemalt hat, die sich sehr gut eingeprägt haben. Zu 13 haben wir die Frage, welche Beispiele zeigen, dass wir heute einige Gleichnisse Jesu einfacher und klarer erklären. Drei Beispiele sind angeführt hier, Sauerteig, Senfkorn, Schleppnetz. Das waren sehr umfangreich erklärte Gleichnisse. Heute ist das Verständnis so, dass es dabei einfach um den gewaltigen Erfolg bei der Einsammlung wahrer Nachfolger Jesu geht. Aber Jesus hat natürlich auch umfangreichere Gleichnisse benutzt und erzählt. Einige davon waren symbolisch, andere wiederum hatten nur eine praktische Lehre zum Inhalt. Am Gleichnis vom barmherzigen Samariter wollen wir deutlich machen, wie man früher gedacht hat und wie man das heute versteht. Also früher hat man das Gleichnis vom barmherzigen Samariter folgendermaßen erklärt. Im Wachturm von 1924 wurde gesagt, der Samariter steht für Jesus. Die Straße von Jerusalem nach Jericho ist der Abwärtskurs der Menschheit ganz allgemein seit dem Sündenfall in Eden. Die Räuber sind riesenhafte Kapitalsmächte und große Finanzgewalten und der Priester und der Levit versinnbildlichen die kirchlichen Systeme. Also durchaus ein interessanter Ansatz. Aber wo ist die praktische Anwendbarkeit? Das ist der Punkt. Deswegen, wie verstehen wir dieses Gleichnis heute? Nun, wir gehen nicht mehr mit der Vorbild-Gegenbild-Methode heran, sondern zeigen, dass dieses Gleichnis deutlich machen soll, wie wir unparteiisch sein sollten, wenn wir anderen helfen. Sowohl praktisch, aber besonders natürlich in geistiger Hinsicht. Warum diese Verbesserung? Nun, ganz einfach, weil der treue und verständige Sklave Jesu Lehrmethoden nachahmt. Klar, einfach, praktisch anwendbar. Und das bringt uns dann schon zur Vorschau auf das, was wir nächste Woche betrachten möchten. Was werden wir also im nächsten Artikel betrachten? Nun, im nächsten Artikel geht es um ein anderes Gleichnis Jesu, ein sehr interessantes Gleichnis. Es ist eigentlich schade, dass wir das jetzt nicht besprechen können. Es geht um die 10 Jungfrauen. Das Gleichnis finden wir in Matthäus 25, Vers 1 bis 3. Und wir wissen, wie wir das früher erklärt haben. Wir haben die Erfüllung an den Anfang der Zeit des Endes gelegt. Dann ist aber verstanden worden, dass sich mit dem Kommen Jesu das auf eine andere Zeit bezieht. Und die Frage ist nun, wie wollte Jesus denn, dass man dieses Gleichnis jetzt versteht? Sollte es ein prophetisches Bild sein? Das heißt, sollte man versuchen, jeder Person, jedem Gegenstand, jeder Handlung, die dort geschildert wird, eine prophetische Bedeutung beizumessen? Oder ist das vielmehr ein Gleichnis, das uns eine ganz praktische Anleitung gibt, um in dieser Zeit des Endes, in der wir leben, treu zu bleiben? Wie gesagt, die Antwort gibt es nächste Woche. Jetzt ist erstmal Zeit, die Hauptpunkte dieses Artikels zusammenzufassen. Auf der Seite 7 haben wir ja die drei Fragen. Wie würdest du antworten? Welche Beispiele aus jüngerer Zeit zeigen, dass Jehova eine einfache und klare Art zu lehren gefällt? Da wurden drei Punkte hervorgehoben, dass es in einigen Sprachen den Wachturm in vereinfachter Sprache gibt, dann die revidierte Ausgabe der Neuen Weltübersetzung und das generell bessere Verständnis biblischer Wahrheiten. All das zeigt, dass der treue Sklave bemüht ist, tiefe Wahrheiten allen zugänglich zu machen. Zweite Frage, wie hat sich die Art und Weise, wie wir Bibelberichte erklären, allmählich verändert? Nun, früher sind wir mit der Methode Vorbild-Gegenbild an diese Berichte herangegangen, aber heutzutage steht im Vordergrund der praktische Nutzen, die Lehren, die wir fürs tägliche Leben aus diesen Berichten ziehen können. Dritte Frage, wie hat sich unser Verständnis von Jesu Gleichnissen verbessert? Und wir könnten eine ganze Menge anführen, Zum Beispiel das Gleichnis Identität des treuen und verständigen Sklaven. Wir wissen, dass es sich dabei um die leitende Körperschaft handelt und dass mit den Hausknechten auch wir alle gemeint sind, die wir eben nicht zu den Gesalbten gehören. Andere Gleichnisse zeigen den Erfolg bei der Einsammlung der Nachfolger Jesu und darauf werden wir auch nachher noch etwas eingehen. Wir sehen also, der Artikel sollte zeigen, wie Jehova sein Volk auf immer einfachere, klarere Weise belehrt. Und zwar indem er dem treuen und verständigen Sklaven hilft, die Lehrmethoden Jesu nachzuahmen. Diese Lehrmethoden gefallen Jehova. Und wenn wir, wie die Jünger Jesu, demütig und lernbereit sind und bleiben, dann werden Jehova nicht nur die Lehrmethoden gefallen, sondern auch wir, weil wir das, was wir lernen, mit Wertschätzung umsetzen. So viel zur Zusammenfassung des Wachtums. Wie gesagt, über Gleichnisse haben wir etwas gehört und auf eins wollen wir jetzt etwas näher eingehen. Und zwar freuen wir uns auf den Bericht über den Fortschritt des Königreichswerks in unserem Zweiggebiet und den wird uns Bruder Fiala geben.